grüße euch auch alle ganz herzlich.
Ich habe nur etwa 20 Seiten geschrieben, aber das werde ich nicht alles predigen. Es ist extrem schön, einfach an einem Ort zu sein, wo man weiß, Gott hat eine große Verheißung geschenkt. Und wundervolle Menschen, gell? Einer schöner als der andere. Da stehe ich gerade hinten an. Und ich möchte euch einfach sagen, ich kenne ja viele sehr, sehr begrenzt. Als ich so hier saß, empfand ich neu, ich glaube, es gibt kein Tal in der näheren Region, wo Gott seit Jahren eigentlich eine Verheißung gegeben hat, dass er Sehnsucht hat, sich außergewöhnlich zu offenbaren und dass durch diese Offenbarung auch dann Evangelium und Wunder und Zeichen hinausgetragen werden in ganz Europa, das dringend göttliche Offenbarung braucht. Europa braucht dringend göttliche Offenbarung, wenn es nicht in einem Sumpf versinken will, wie wir es noch nie gesehen haben. Die Menschen sind nicht inspiriert vom Himmel, sondern von der Hölle in vielem, was sie unternehmen, was sie tun. Aber Gott kann das durch dich und mich ändern. Und das ist das Großartige, wenn ich euch so sehe. Ich sehe Hoffnung. Ich sehe einfach außergewöhnliche Möglichkeiten. Und es ist wichtig, wenn ich so als Fremder da reinplatze, müsst ihr einfach sehen, ganz am Anfang, da war zuerst noch der Hampi und ich hier hochgefahren und dann kam der Heinz mit. Da hat Gott schon stark verheißen, er will Wunder und Zeichen tun. Mir geht es nicht einfach, dass ich wundersüchtig bin, doch, ich bin wundersüchtig. Aber er will sich offenbaren. Wie können wir Gott erkennen, außer durch sein Wirken, durch sein Offenbaren, durch Zeichen und Wunder, die er tut, durch übernatürliche Dinge. Ob das jetzt im Geschäftsleben ist, ob das im Berufsleben ist, im Familienleben, im Alltag, im Garten oder wo immer. Mit vielen Leuten komme ich ins Gespräch aufgrund des Gartens. Komisch. Jetzt aufgrund der Tomaten natürlich, komme ich ins Gespräch mit vielen Leuten, wo ich sonst wahrscheinlich nie ein Gespräch hätte oder kaum. Also Gott will sich durch mannigfaltige Dinge offenbaren. Und ich muss es einfach sagen, es ist geplant von Gott. Das sage ich heute wahrscheinlich das erste Mal. Es ist einzigartig, außergewöhnlich, dass Gott sich außergewöhnlich offenbaren will, durch dich und durch mich. Aber, das verstehen wir nicht, das nehme ich jetzt vor von der Predigt, die dann kommt. Was ich nicht verstehen kann, Gott hat sich beschlossen, durch Menschen sich zu offenbaren. Ich sage es euch dann noch, ich habe Predigt gehört, da bin ich ziemlich erschlagen nach Hause gegangen. Zerschlagen, verschlagen, umschlagen und durcheinander. Wo ich gemerkt habe, hat ein Passus gut gemeint und mit guten Bibeltexten, die haben alle gestimmt, versucht zu zeigen, dass Gott tut, was er will und er es nicht nötig hat, dass wir glauben und dass wir bitten und dass wir fasten. Das ist ein Teil, kann man da aus der Bibel so lesen, aber auf der anderen Seite ist, ihr werdet sehen. Immer wieder heißt es, Jesus konnte nichts tun. Kein Problem. Ich wäre nicht gefallen. Er konnte nichts tun. Warum? Weil die Menschen ihm nicht vertrauten. Jesus, der Sohn Gottes, kannst lassen, ich übe noch ein paar Mal. Konnte nichts tun. Stellt euch das vor. Weil die Menschen ihm nicht vertraut haben. Jesus selbst sagt in seinem Wort, ihr kennt es, bittet, so wird euch gegeben. Mit anderen Worten, wenn ihr das übersetzt, heißt es eigentlich, wenn ihr nicht bittet, kann ich euch nicht geben. Ich verstehe das nicht, warum Gott uns so enorm hineinnimmt in die Offenbarung und Rettungsgeschichte dieser Welt. Und ich weiß, ich und du, wir können das noch begrenzt verstehen. Aber es ist wichtig, wenn du durchs Tal läufst, wenn du unterwegs bist, immer wieder dich daran zu erinnern. Ich komme dann gerade dazu im Einleitungstext.
Ich muss ja die Uhr da bereitstellen, gell? Sonst sind wir noch morgen dran. Und manche haben auch Hunger, wie ich sehe.
Okay. Der Herr will heute dich segnen, dir begegnen, heilen, befreien, vergeben. Aufbauen. Möchtest du das? Wer möchte etwas vom Ganzen? Sag, Herr, gib uns so viel es nur möglich ist. Ob jetzt hier wegen des Gottesdienstes, während der Verkündigung oder heute Nachmittag, heute Nacht, morgen. Wir wollen mehr deine Herrlichkeit sehen, deine Kraft. Sie möge kommen über jeden, der Durst und Hunger hat. Und der Durst und Hunger soll zunehmen im Namen Jesus. Amen. Ist ganz wichtig, der Feind leidet, wenn Christen ihr Potenzial erkennen und leben. Ich könnte euch da viele Geschichten erzählen. Ich muss immer mir wieder bewusst machen, das Potenzial, das Gott mir gegeben hat oder auch dir gegeben hat. Das ist nicht etwas, was automatisch immer mit mir läuft. Mama, bin ich in einem Geschäft, letztens war ich irgendwo, da dachte ich, soll ich jetzt dem etwas geben? Mir schien, der ist knapp drauf und kommt nicht gut durch. Und dann frage ich manchmal, und dann, wenn es stimmt, kann man ihnen sagen, wenn sie fragen, warum geben sie mir das? Weil sie Gott liebt. Und dann merkst du, sind sie total durcheinander. Wir haben 1000 Möglichkeiten, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren, wenn wir uns immer wieder daran erinnern. Gott hat mir, dir, ein Potenzial gegeben. Das Potenzial ist größer, einen Glauben gegeben, größer als du denkst. Du hast mehr Glauben, als du denkst. Ja. Hallo? Du kannst denken, wie du willst, aber du hast mehr. Und das Verrückte ist, es geht wie vielen Leuten, die haben so viel Geld. Ich kenne jemanden, ich glaube, der hat 2-3 Millionen, vielleicht auch mehr. Und er hat immer so Männer eingeladen zum Wurstessen, einmal im Jahr. Jetzt hat er gesagt, das liegt nicht mehr drin. Die sollen ihre Würste selber mitbringen. Da bin ich so perplex, dass ich eine Zeit lang nicht mehr reden kann. Weil ich dachte, jetzt ist es so reich, ich bin nicht mehr in der Lage, die 40 Würste zu opfern. Und das sind nicht Salzgeberwürste, also nicht diese Qualität, noch ein bisschen unten dran, gell? Das müsste ja drin liegen. Aber eben, ihr merkt, wir sind in Gefahr, unser Potenzial nicht zu sehen, was wir tun können. Gott ist ein reicher und mächtiger Gott. Und ich sage euch jetzt gerade etwas. Wir haben im April 22 haben wir darüber gesprochen, dass Gott uns nicht segnen kann, wenn wir leben, was wir wollen, wie wir wollen. Ihr müsst eines sehen, der beste Plan, die beste Führung, der beste Weg ist immer mit Gott und dem Heiligen Geist. Da können wir gar tun, was wir wollen. Aber es gibt viele Christen, die meinen, ich lebe einfach, wie es mir passt, ich frage Gott gar nicht. Und dann, wenn der Scherbenhaufen ist, dann sagen sie, soll er kommen und mir helfen und mich heilen, mich befreien. Du darfst nicht alles schlucken, was dir angeboten wird, sonst könntest du krank werden. Aber da darfst du nicht nachher Jesus schon machen. Ein Mann ist verzweifelt im Vorarlberg, weil seine Frau plötzlich gestorben ist. Und dass er mir das sagte, oder nicht er, sondern Leute, die das gehört haben, kam mir sofort. Es ist ein Grund, den sie verursacht hat, dass sie so schnell stirbt. Plötzlich aus heiterem Himmel. Aber jetzt ist Gott schuld. Und das hat mir das Herz fast zerbrochen. Jetzt soll Gott schuld sein für diese Situation. Jetzt wollen sie von Gott nichts mehr wissen, nichts mehr lesen, nichts mehr, weil er soll schuldig sein. Aber Gott hat keine Schuld an dem Zustand. Sie haben nicht gehört und das Maß, das Gott gegeben hat, gesehen. Dann haben wir weitere Dinge gehabt, nah bei Jesus, und wir haben dann auch unsere Identität angeschaut. Und das letzte Mal, das wollte ich noch kurz einfach zitieren. Wir haben gesagt, der Feind tut alles daran, um unsere göttliche Identität zu rauben. Überall, durch tausend Sachen, ich kann das jetzt nicht wiederholen, sonst habe ich die Predigt nicht mehr, die andere, aber er zweifelt dir die Vergebung an, die Vergangenheitsbereinigung, die du gemacht hast. Er macht dich klein, wo er kann. Er beschimpft dich. Er stellt dich blöd hin. Ich erlebe Dinge manchmal, wo ich sage, bin ich dann so ein Schumpel? Versteht, was Schumpel ist? Schweizerdeutsch, so ein Dummkopf. Der Teufel macht dich nur, erniedrigt dich, wo er kann. Warum? Er weiß, wenn du es zulässt, hast du den Glauben nicht mehr, Menschen zu ermutigen, Menschen Hoffnung zuzusprechen. Er sagt, vielleicht hast du schon 10-mal, da ist jemand, der hat 10-mal für seinen Sünden, und die waren nicht schön, die waren schlecht, und du hast sie vor Gott gebracht und um Vergebung gesagt, und du bist immer noch nicht sicher, dass vergeben ist. Dann sage ich dir heute sagt Gott, deine Sünden, wenn du ernsthaft sie gebracht hast, sind vergeben. Du darfst jetzt sagen, es ist zu Ende. Es ist zu Ende. Und dein ganzer Alltag, deine ganze Zukunft, deine ganze Familie, es wird sich Gewaltiges ändern, wenn du das einfach so annimmst. Wir haben eben gesagt, der Teufel, er stiehlt, wo er kann. Das brauche ich nicht mehr. Darum geht es auch weg. Der stiehlt, wo er kann. Der Teufel ist ein Dieb, er raubt. Und ich habe dann einen Satz geprägt, den ich euch einfach noch vorlesen will vom letzten Mal. Du musst nicht dem Feind dein Segen überlassen. Du musst nicht dem Feind das Negative, das Positive überlassen. Du musst ihm nicht glauben. Wie sagt Jesus doch zu Petrus, als er negativ redete, sagt Jesus zu Petrus, hinter mich, Satan. Menschen können durch ihr Reden dein Leben enorm demolieren. Die können sehr fromm sein sogar. Die können sogar Bibeltexte zitieren. Aber du merkst, es ist nicht im Sinn von Gott weg. Der Teufel hat auch die Bibel gebraucht. Und es war fies. Die Bibel kann man selber drehen. Und da habe ich aufgeschrieben, wir sind in Gott erlöst und vergeben. Wenn du das noch nicht bist, kannst du heute sagen, ich will Jesus annehmen in mein Leben und du wirst ein Königskind. Und ich sage dir, es wird dir besser gehen im Leben, als es je gegangen ist. Willst du sein, was du bist durch Jesus? War die Frage das vorige Mal. Willst du haben, was du hast durch Jesus? Fast ein Widerspruch. Viele Menschen haben. Sie sind reich von Gott gesegnet. Aber sie akzeptieren das Geschenk einfach nicht aufgrund von Minderwertigkeit, aufgrund von Angst, aufgrund von was auch immer. Willst du tun, wozu dich Gott befähigt hat? Wenn du und ich anfangen, losgelöst von unseren Sorgen, ich habe auch einige, hast du nicht gesehen, der Rucksack vor und hinten. Aber die können wir zu Gott abgeben. Willst du glauben, dass du Kraft hast und dass du eigentlich befähigt bist? Der Teufel sagt ja, jetzt kannst du doch, heute warst du nicht gut aufgelegt, jetzt kannst du dem nicht was Gutes sagen, dem was Gutes schreiben, dem den Weg zeigen zu Jesus, kannst du nicht. Eine Lüge des Teufels. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, wenn ich am Boden liege, dann bin ich stark. Warum? Weil dann brauche ich den innen wohnenden Geist, der mir hilft und der mir beisteht. Aber wenn ich stark bin und mich stark fühle, dann vergesse ich gerne Gott und seine Kraft und seine Möglichkeiten und wurzle dann selbstständig alleine. Gell? Und noch eins will ich euch zitieren, dann sind wir fertig mit dem letzten Thema. Hab's hier aufgeschrieben. Schau nicht auf dich, sondern schau auf den, der in dir wohnt. Überleg dir ganz kurz, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann geht die Post ab. Wenn du auf das schaust, nimm an, du hast eine Sitzung, irgend mit jemand, mit der Bank, mit dem Chef, mit dem Arzt oder was auch immer. Und du bist dir bewusst, was in dir wohnt. Und du pflegst das ganz bewusst, sag, danke Herr, ich gehe jetzt, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie, aber du wohnst in mir, Heiliger Geist, und du bist allen überlegen. Du kannst Gedanken, da stehen ihnen die Haare zu Berg. Und du wirst staunen, wie die Leute reagieren. An der Kasse, wo auch immer. Aufs Mal verändert sich die Situation, wenn du das machst. Aber wir müssen es tun. Und ich übe jeden Tag immer wieder. Ich mache Fehler jeden Tag. Aber lassen wir uns unsere Identität, die Christus uns gegeben hat. Wir sind Kinder des Königs. Da kannst du machen, was du willst. Wir sind privilegiert, wir sind beschenkt, wir sind ausgerüstet mit göttlicher Autorität. Uns wurde unsere Sünden vergeben. Wir sind frei durch die Vergebung. Und jede Bedrückung und jede Last und jede Depression muss gehen, immer wieder, aufgrund des Werkes am Kreuz. Und dies soll hinausgehen, wie der Fluss runterfließt, soll es hochgehen bis ans Ende dieses Tales. Und die Menschen sollen erkennen, auf dem Feld, als ich hier saß, kam mir aufs Mal, auf dem Feld sollen die Bauern aufs Mal Gott begegnen, weil du betest, auf dem Feld, im Gasthaus, an der Verkaufsstelle, an der Tankstelle, überall sollen die Menschen erkennen, Gott lebt wirklich und wir möchten diesen Gott mehr kennenlernen. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Und heute komme ich jetzt zum Thema Montafon, gell? Und zwar, fürchte dich nicht, glaube nur. Ich saß in einem Gottesdienst unlängst und ich bin fast verzweifelt. Alles gute Lehre, Bibeltexte, aber die Abzielung der Predigt war eigentlich, den Menschen zu sagen, du musst damit leben, dass Gott nicht eingreift. Wir sind ja hier in der Welt noch und da ist noch nicht Himmel. Habt ihr das auch schon gemerkt? Das ist noch nicht Himmel. Und da musst du zufrieden sein. Wenn Gott eingreift, dann greift er dann schon ein. Und du brauchst gar nicht Wunder, die sind nicht so wichtig. Es ist schön, wenn eins passiert, aber wichtiger ist, dass du gerettet wirst. Ist okay. Es stimmt alles. Aber ich habe in meinem Leben noch selten so einen inneren Horror gekriegt. Und muss ich sagen, es stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Gott hat gesagt, er schenkt den Menschen den Glauben. Er hat gesagt, ihr werdet größere Zeichen tun. Er hat gesagt, auf die Kranken werden sie Hände gelegen, die mit psychisch Kranken werden sie beten, es wird besser werden. Er hat vieles verheißen. Und immer wieder, wenn ihr Johannes 15 liest, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Was heißt das? Am Weinstock, die Reben sind das Schönste, was es gibt. Aber wer ist der, der diese Reben trägt? Du und ich und der Weinstock ist Jesus. Er ist der Saft, er ist die Kraft, er ist die Herrlichkeit, er ist die Macht, aber sie wirkt durch dich und da sollst du dich nicht schämen und nicht demütig und sagen, ja, ich bin nicht so, ich bin, nein, du bist nicht so, aber die Kraft in dir ist größer als jede Kraft in dieser Welt. Das ist ganz wichtig. Darum habe ich hier geschrieben, fürchte dich nicht. Und in diesem Gottesdienst ging ich nach Hause und habe gesagt, Herr,
Ich verzweifle, ich wusste nicht mehr raus und nein, ich war nicht. Und ich habe Fehler gemacht, dann das weiß ich. Und leise hörte ich immer wieder, predige im Mund davon Glauben. Glauben, warum? Denn habe ich gesagt, Herr, warum? Der Glaube, den ich dir geschenkt habe, der ist nicht so groß. Der wird manchmal groß und klein. Predige Glauben, Glauben, Glauben. Denn es kommt die Zeit, wo der Feind umhergeht und was will er? Den Glauben rauben. Da war ich sehr, sehr überrascht. Und dann habe ich sofort von meiner Tochter Texte ausdrucken lassen, die mir aufs Herz kamen. Der erste Text ist eigentlich ein ganz interessanter Text. Ich gehe dann ziemlich zackig weiter, gell, weil ich habe noch viel vor. Aber Lukas 18, 2 bis 8. Und er sprach, Jesus sprach. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Solche soll es geben. Also ich habe den Eindruck, wenn ich die Regierungen reden höre, die haben keinen Respekt mehr vor Gott. Das schaudert mich manchmal, wenn ich sie höre. So einer war der. Es war aber eine Witwe. Witwe sind immer im Neuen Testament wie ein bisschen verschoben, verachtet. Sie haben keinen Partner mehr, müssen selber durchkämpfen, oft arm, wenig Geld in jener Stadt. Die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Eine andere Stelle sagt, mich ins Gesicht schlägt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Stell dir vor, da ist jemand, der braucht Recht, was mir Mühe macht. Wir brauchen manchmal einen Rechtsanwalt. Aber ich sage dir, wenn jemand Recht schaffen kann, dann ist es Gott. Du kannst in einer Situation sein, wo du weißt, du kommst eigentlich gar nicht durch. Aber wenn du mit Gott rechnest und sagst, Gott, ich übergebe es dir. Wir haben so einen Fall erlebt, ich kann den nicht erzählen, der braucht zu viel Zeit. Ich sag's euch, da waren Rechtsanwälte, da waren steinreiche Leute dabei. Aber sie haben alle verloren. Gott hat das Zepter in die Hand genommen und hat Recht geschaffen. Gott ist einfach immer noch größer als alle Menschen dieser Welt. Und dann geht's weiter. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, das ist die Zeit, wo Jesus vorbereitet zum Kommen. Wann wissen wir nicht, aber es ist sehr nah. Wird er auch den Glauben finden auf Erden? Ihr merkt, hier ist ein ganz, ganz, ganz großer Not. Der Glaube ist unter Beschuss. Ich war in Männedorf. Ich musste dort Spitaldienst machen, Notfalldienst, Ambulanzdienst, Menschen betreuen in der Abteilung. Und dann hat der Professor mir gesagt, Herr Rund, schauen Sie jetzt mal, das sind zwei Männer, die kommen rein ins Spital. Beide sind todkrank. Und ich sage Ihnen jetzt etwas, er war nicht gläubig, dieser Professor. Er hat mir dann gesagt, schauen Sie genau hin, der werden Sie sehen, der kommt wieder raus. Der da, der kommt nicht mehr raus. Wissen Sie warum? Hat er mich gefragt. Hat gesagt, der hat die Hoffnung und den Glauben, dass er noch geheilt wird. Der andere hat die Hoffnung aufgegeben. Ein ungläubiger Professor. Ich war bei Theis Operation dabei. Und stellt euch vor, was Glaube für eine Macht ist, schon für einen Menschen, der so lala an Gott glaubt. Geschweige denn, wenn jemand Jesus Christus ins Leben aufgenommen hat und gesagt hat, Jesus, vergib mir alle meine Sünden, wasche mich rein von allen meinen Sünden. Ich will jetzt auch mit dir leben. Wie viel mehr Power, wie viel mehr Kraft, wie viel mehr Hoffnung, wie viel mehr Segen Gottes ist doch da vorhanden. Aber eben wie der reiche Mann, du kannst so viel Segen haben und dich reuen noch die Würste für den Nachbarn, oder? Manchmal reut es uns, den Segen weiterzugeben. Wir fressen ihn am liebsten selber. Das können wir aber nicht. Der Segen ist uns gegeben, um weiterzugeben. Das ist das Grandiose, das Großartige. Aber ich merkte das, nach dieser Predigt hat es mich gerüttelt und geschüttelt. Meine Frau weiß, ich war nicht gut drauf. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Und da kam diese Stelle mir in den Sinn. Wird Gott noch Glauben finden, wenn er wiederkommt? Und dass wir wenig Wunder erleben, wenig Zeichen sehen, hat mit dem zu tun. Die Menschen helfen sich selbst. Sie haben ihren Glauben an den Eingriff Gottes vom Himmel her oft nicht mehr. Dass Gott Unmögliches möglich machen kann. Dass Gott Dinge verändern kann, Dinge heilen kann, Dinge befreien kann. Er kann sogar das Konto verändern. Vor langer Zeit ging ich auf die Post, ich habe mich brutal geärgert. Immer war die Kasse leer und ich wusste nicht, wie zahlen. Und ich habe gedacht, das lasse ich jetzt alles liegen und wir gehen weg. Und als ich zurückkomme, habe ich einen Brief von der Post. Und dann bin ich zornig hingegangen. Ich verstehe mich nicht, warum ich so zornig war. Ich verstehe es echt nicht, das war nicht schön. Und sagt der Frau am Postschalter, Sie, was ist das für ein Brief? Soll ich schon wieder zahlen? Ich habe ja schon andere Mahnungen. Dann lacht sie mich an und sagt, Sie Roten, etwas ruhig. Seien Sie etwas ruhig. Möchten Sie das nicht abholen? Es sind 6.000 Franken. Da habe ich gestaunt. Habe mich geschämt wie ein Schlosshund, weil sie wusste, dass ich Prediger bin. Ihr seht, haben wir den Glauben verloren, dass Gott in jeder Situation, er kommt nicht immer, wann wir wollen, aber er kommt nie zu spät. Das ist ein Geheimnis, ich gehe weiter. Und das nächste Kapitel noch, das zeigt jetzt, das ist jetzt noch Einführung, das andere mache ich da zack, zack, zack. Psalm 121, da zeigt es jetzt mal das Spannungsfeld, was Glauben beinhaltet, biblisch. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deine Rechten, dass dich am Tage die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Das war damals in Israel ein bisschen anders als hier. Der Mond hat nicht so gestochen und die Sonne auch nicht bei uns. Obwohl man redet heute, wie heiß es wird, zum Verzweifeln heiß. Dabei habe ich schon Zeiten kennengelernt vor vielen, vielen Jahren in der Schweiz. Da hatten wir noch 38 oder 40 Grad. Wir fanden das noch gut. Und dann heißt es, der Herr behüte dich vor allem Übel, behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Und hier seht ihr jetzt etwas. Das Volk Israel, wenn sie von Jericho hochgingen nach Jerusalem in den Tempel, haben sie eigentlich dieses Lied gesungen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das war ein schrecklicher Weg. Da gab es Todesfälle, Überfälle, Morde. Es war ein ganz unschöner Weg. Und dann hat sich das Volk zusammengetan, sind miteinander gelaufen und haben immer wieder das geredet. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen. Weißt du, wie die Feinde, die Diebe, die Gauner ringsum, die sind stur geworden, steif geworden, will ich sagen. Sie hatten den Mut nicht, das Volk einzugreifen. Das ist Glaube.
Sie haben proklamiert in einer Situation, wo eigentlich unmöglich war. Heute würde man sagen, wir sind so fromm geworden, wir würden den Helikopter nehmen oder zu Fuß oder das Fahrrad, das etwas schneller läuft als normal oder was auch immer. Aber sie sind gelaufen, obwohl sie wussten, es ist ein gefährlicher Weg. Aber sie haben den Glauben proklamiert. Unser Glaube kommt, unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist eigentlich das Thema. Fürchte dich nicht, glaube nur, hat Kämpfe in sich, aber du musst proklamieren gegen die Furcht. Die Bibel sagt 360 Mal, glaube ich, fürchte dich nicht. Aber du musst auch proklamieren, ich glaube. Und heute sage ich euch, wenn ich das verkündigen würde, in gewissen Gemeinden würde ich ausgelacht. Ich glaube. Es gibt Wunder und Zeichen in diesem Tal, die nur gelöst werden durch den Glauben von Christen an den lebendigen Gott. Und durch den Glauben wird diese Kraft freigesetzt. Bin ich da verkehrt? Lies die Bibel. Lies die Bibel. Ich lese von einem Gottesmann im Moment, der nur predigte, wenn er den Glauben hatte. Rollstuhlgängige, Behinderte, Lahme kamen in den Gottesdienst. Ein Großteil, nicht alle, ein Großteil ging geheilt aus dem Gottesdienst. Und ich sage euch, hätte er nicht gepredigt, wären die heute noch krank. Ich weiß einen Fall, es war in Balgach, hat Gott mir gesagt, geh zu diesem Mann, es war ein sehr geiziger Bauer. Und sag ihm, dass Gott ihn heilen will. Und ich dachte, das schadet nichts, wenn er ein bisschen leidet, der Geiz krank. Und ich wusste erstmal, sollte es gehen? Und ich ging nicht. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber ich bin bis heute nicht geheilt. Ich habe mir viel Vorwürfe gemacht. Wenn Gott sagt, mach's, bist du wie die Kerze im Sicherungskasten. Ihr habt sicher viele, ihr nicht mehr, ihr seid moderner. Aber früher hat man so einen Sicherungskasten im Haus gehabt und dann musste man reinschrauben fürs Schlafzimmer, fürs Kinderzimmer und. Und eigentlich bist dein Leben und mein Leben wie dieser Sicherungskasten. Du bist wie die Sicherung im Kasten für Gott. Und der Strom fließt erst, wenn die Sicherung eingeschraubt ist. Aber du bist nicht der Strom. Du bist nicht der Strom. Aber du bist eingeschraubt. Wenn du dich einschraubst, kommt der Strom durch dein Leben und wirkt. Wie lange geht es dann, bis wir glauben können, dass Gott durch dich und mich Wunder tun will, Heilungen schaffen will, Befreiungen schaffen will, Menschen segnen will, Menschen in Freiheit führen. So viele Menschen sind belastet. So viele Menschen wissen nicht aus noch ein. Und sie brauchen manchmal nur ein gutes Wort. Schraub deine Sicherung rein und vertraue, dass Gott fließt in seiner Herrlichkeit. Und jetzt komme ich weiter. Fürchte dich nicht, glaube nur. Im Epheser steht noch geschrieben, wir, denn wir sind, Epheser 2, 8, seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Für dieses Jahr sind Wunder und Zeichen von Gott geplant. Befreiung, Heilung, aber auch Rettung von Menschen. Ich sag's euch, wir waren ja stark in G12 noch drin. Und da wurden wir für etwas ermutigt, für unsere Familien zu glauben. Anni weiß das ganz gut, meine Frau und wir. Und unsere Beziehung, gell, zu der Verwandtschaft von dir und von mir hat sich kolossal verändert. Kolossal. Einer, der eigentlich nie über Glauben reden will. Er hat mir zwar versprochen, mit 65 wird er sich bekehren. Aber das ist noch nicht so weit. Er ist 65 gewesen, jetzt ist er sehr oft krank. Ist unlängst gerade bei uns gewesen in St. Margrethen. Hat uns eingeladen zum Essen und ich wusste, das ist unser Auftrag. Wir werden ihn einladen. Und dann sagt er, hier bestimme ich dann am Tisch. Sag ich, was hast du da zu bestimmen? Da sagt er, ich bezahle alles. Habe ich gemeint, ich höre nicht gut. Leute reden so Dinge von ihm, wo gar nicht so gut sind. Aber habe gemerkt, unsere Beziehung hat sich verändert. Er merkt, unser Herz ist nicht mehr gleich zu ihm. Ich habe viele Verwandte. Und da muss ich mein Herz so ziemlich fest manipulieren und bewegen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Markus 5, 35, das ist der Haupttext. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du dich, Meister? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass er redete, sprach er zu dem Obersten der Synagoge: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ jemand mitgehen als Petrus, niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Ich möchte einfach die zwei Worte jetzt euch näher zeigen. Das erste Mal: fürchte dich nicht. Es war der oberste Synagoge, also ein frommer Mann. Wie fromm wissen wir nicht. Aber Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. Er lässt ihn stehen, obwohl er weiß, der Mann hat eine große Not. Er reagiert nicht. Und dann kommen die Bekannten und sagen: Bemühe doch Jesus nicht mehr. Er ist gestorben. Jesus hätte ja auch nichts tun können. Das musste jetzt so sein. Und was sie alles gesagt haben. Und Jesus hört das und sagt einfach: Fürchte dich nicht. Glaube nur. Ihr merkt, hier kommt eine Dimension, die ganz riesig ist. In allem, was wir wissen, was wir können, wo wir befähigt sind, was wir haben. Ob ärmer oder reicher oder steinreich. Sagt Jesus: Ich will, dass du mich zum höchsten Zentrum über alles machst. Mach mich zur Priorität. Das gilt für die Gemeinde, wenn sie ein größeres Lokal braucht. Ja, wenn man wachsen will, muss man halt auch erweitern. Das gilt für ganz andere Situationen deines Alltags, deines Lebens. Mit Gott ist es möglich, ob Geld, ob Praxis, ob körperlich, ob andere Situationen. Wir waren in einer Situation, da hat meine Frau mir sehr geholfen, wo wir total in Krise waren, das haben wir geredet. Wir standen eigentlich menschlich gesehen vor dem Konkurs. Ich wusste das nicht. Der Kassierer hat mir nichts gesagt. Und wir wollten uns entscheiden, eine Liegenschaft zu kaufen, für die wir Jahre gebetet haben. Und die Käuferin hat gesagt: Wir geben sie euch zu einem sehr fairen Preis. Und wir hatten keine Ruhe die ganze Nacht. Und ich habe gesagt: Schatz, wir gehen zu ihr noch auf einen Kaffee oder was. Und sie sagt: Walter, ich empfinde, wir müssen sie 100.000 Franken billiger kriegen. Ist ja nicht wenig, gell? Damals war das viel. Heute redet man von Milliarden, aber 100.000 sind für mich heute noch viel. Und wir wussten, alles nützt nichts diskutieren. Wir sind hingegangen und wir sagten ihr: Sie, wir hätten sie so gerne, die Liegenschaft. Die Gemeinde hat ja kein Geld. Das wussten wir in dem Moment nicht so. 100.000, wären wir froh, wenn sie runtergingen. Dann sagt sie: Das ist uns doch egal. Uns ist wichtig, dass sie sie kaufen. Das habe ich euch schon mal erzählt. Merkt ihr etwas? Wenn Gott das Zentrum ist, hast du einfach Glück oder mehr Glück. Mal greifst du daneben, dann hast du das andere Mal wieder Glück. Aber Gott möchte die oberste sein, oberste Instanz sein. So sagt er diesem Hauptmann: Hauptmann, fürchte dich nicht. Es steht in der Bibel, das weißt du, 360 Mal für jeden Tag. Fürchte dich nicht, obwohl wir ständig von Furcht angegriffen werden. Ihr nicht, ihr seid so heilig. Ich sehe schon bei einigen Heiligenscheine da. Aber ich schon, ich werde immer wieder aufs Mal von Furcht ergriffen. Irgendwo. Manchmal sogar auf der Toilette. Ja,
sagt, fürchte dich nicht. Dann muss ich sagen, Furcht, du hast nichts zu suchen. Ich muss mich gegen sie stellen. Und er sagt, glaube nur. Und dieser Hauptmann, der ist wahrscheinlich wie ein geschlagener Affe neben ihm gestanden. Und der war Jesus konzentriert. Und ist stehen geblieben und hat gewartet, bis Jesus Zeit hatte. Und Jesus ging nach Hause und sagt, das Mädchen schläft ja nur. Wach auf. Ihr merkt, Jesus verstehen können wir nie voll und ganz mit unserem Gehirn. Es ist unlogisch, wie er wirkt und was er macht. Aber bei Jesus ist kein Ding unmöglich. Das ist klar. Das ist das Große. Fürchte dich nicht. Wir sehen, Furcht lähmt. Furcht, Angst und Lüge. Wir werden jetzt eine Zeit erleben in dieser Welt, wo Furcht nur noch gepredigt wird an allen Enden und Decken. Überall Furcht, Furcht, Furcht. Temperatur ist hochgegangen. Ha, pass auf, es verbrennt dir den Hintern. Die sich auf die Straße kleben, sollen mal den Hintern verbrennen, dass sie merken, dass es heiß geworden ist. Aber das ist ja noch viel zu wenig heiß. Furcht überall. Die Umwelt ist schrecklich dran. Sah man die Gletscher schmelzen alle in der Schweiz. Wisst ihr was, jetzt hat man eine Straße unter einem Gletscher gefunden, die vor Jahrhunderten gewesen ist und der Schnee hat das zugedeckt. Das war damals ein bisschen Wärme in dem Fall. Am Bodensee waren die Pfahlbauer. Da war tropische Wärme. Was sie gefunden haben, scheinbar auch ein Auto. Okay, Umwelt, das ist nicht meine Diskussion heute, gell? Das ist nur so ein paar Anmerkungen. Furcht. Furcht. Furcht ist ein böser Geist, der Menschen verzaubert. Ich habe Weltleute getroffen, noch lange eine Frau, eine Lehrerin, so eine richtig starke Räsefrau, mit der möchte ich mich nicht gerade zu viel anlegen. So, schon kam sie auf die Umwelt. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe? Die hat Angst, weil der Gletscher weniger geworden ist. Und wer ja etwa 80, die müsste nicht mehr Sorgen machen. Den wird sie auch nicht mehr aufbauen. Durch ihre kühle Art vielleicht, aber sonst nicht. Furcht nimmt den Glauben seine Kraft. Furcht ist etwas ganz, ganz Schreckliches. Aber ihr werdet merken, es wird überall gesät. Einer der bekanntesten Kriegspsychologen von Amerika hat gesagt, macht den Menschen Angst und Furcht, dann werdet ihr jedes Land besiegen. Sag ihnen einfach etwas. Ich bin überzeugt, sogar es gibt Leute, die haben Krebs, weil sie immer Angst haben, sie hätten Krebs. Dass die Angst den Krebs buchstäblich eingeladen hat. Nicht immer, bitte nicht immer. Aber es kann sein. Es gibt auch Menschen, die erkennen, wie der Teufel sie plagt mit Krebs. Und sie sagen können, jetzt ist Ende der Fahnenstange. Und sie werden geheilt. Sie werden geheilt. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Wenn wir sehen, schon in Jesaja 43, 1 bis 3, da steht geschrieben für Jakob, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Namen meine ich, habe dich gerufen, so kompliziert und unmöglich, wie du manchmal noch bist. Du bist mein. Du kleines Quecksilber, du bist mein. Ich verstehe nicht, dass Gott mich wollte. Er hat manchmal so viele Probleme mit mir und er weiß, wie ich denke und wie ich drauf bin. Und er sagt, du bist mein Walterchen. Und dann freue ich mich wie ein kleines Kind. Und dann, ja, sonne ich mich ein bisschen. Manchmal bin ich da wieder ein bisschen bedrückt, gell, mein Schatz. Auf der Kanzel nicht, aber sonst. Das heißt, wenn du durch Ströme gehst, wenn du durchs Feuer gehst, wenn du durch gehst, wenn du verlacht wirst, wenn du verängstigt wirst, wenn sie dir den Ofen heiß machen unter dem Hintern, nimm's nicht so ernst. Glaube nur.
Glaube beginnt eigentlich in unserem Kopf. Ihr werdet merken, ich habe Bäume gehabt und habe immer noch und auch Traubenbäume. Und ich weiß von ein oder zwei oder sogar drei, die waren gestorben und wir haben gesagt, die lassen wir noch. Die könnten wiederkommen. Da haben die Leute gesagt, Walter, die sollen sie jetzt rausnehmen. Sag ich, ich schaue noch ein Jahr. Aber du glaubst nicht, die sind wiedergekommen. Ein Aprikosenbaum, der war schwer krank. Jeder hat ihn umgetan. Ich habe ihn knapp über den Boden beim letzten Ast weggesägt und gesagt, es könnte ja ein Wunder passieren. Hätte es die Früchte sehen sollen, die sind wie Äpfel so groß geworden. Es ist unerklärlich. Glaube nur. Der Glaube ist im Alltag, im Natürlichen wie im Übernatürlichen wirksam. Es ist ganz wichtig. Wir können jetzt vieles darüber sagen. Es heißt, wer glaubt, dass Jesus ihm die Sünden vergeben hat, dem sind sie vergeben. Wer glaubt, dass Jesus ihn befreit hat, der ist befreit. Wer glaubt, dass Jesus ihn annimmt, den nimmt er an. Aber ihr merkt immer wieder, erwartet Gott vom Menschen etwas. So habe ich, kann das nicht mehr alles lesen, 2. Petrus 1 bis 4. Dort steht von Petrus, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen Glauben oder kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben. Petrus sagt, du und ich, wenn du Jesus angenommen hast in dein Leben, hast du den gleichen wertvollen Glauben geschenkt wie Petrus. Den gleichen wertvollen Glauben. Die Frage ist, was machst du damit? Wenn du wucherst mit dem Glauben, wird er sich vermehren. Wenn du ihn liegen lässt, wird er schrumpfen. Aber Glauben ist dir geschenkt. Und ich glaube, für viele ist mehr Glauben geschenkt, als du denkst. Wir waren gerade in Jericho, vor längerer Zeit, also längere Zeit, so lange ist es nicht, aber doch einige Zeit, waren wir in einem Stand voller Früchte. Und da schien ein so kleiner Mann, schwerst demoliert. Und er musste immer Lymphwaschungen machen. Wie? Ja, Lymph, Nieren, ja, ist auch etwas. Nierenwaschung. Und ich habe nie gedacht, ich liebe meine Tochter und bin stolz auf meine Töchter. Da kommt eine und sagt, Papi, wir sollten für diesen Mann beten. Sage ich, geht's noch? Wir sind in einem arabischen Viertel, wir dürften gar nicht da sein. Da dürfen normalerweise keine Israelis rein. Und wir sind dort am Gemüsemarkt und fragen den, ob wir für ihn beten dürfen. Da sagt sie, doch, warum nicht? Sie hat mich überrascht. Und ich sage euch, ich musste mich ja durchwinden dann, ich hatte keine Chance mehr. Oder? Und habe gesagt, frag ihn, ob wir dürfen, dann bete ich. Und die haben gesagt, ja, ihr dürft. Wir haben gebetet, der ist verschwunden dann, der Segen kam auf ihn. Und später sind wir wieder dort gewesen, dann haben sie gesagt, es geht ihm besser. Das sind alles Heiden gewesen. Alles Moslem, die meisten wahrscheinlich. Und Araber, die sind dann auch in diese Richtung. Ja. Okay. Denkt an Daniel in der Löwengrube. Er hat gesagt, ich vertraue Gott so sehr, ich bete, auch wenn es verboten ist. Ich höre nicht auf die Regierung, wenn ich bete. Das ist mir egal, ich werde jeden Tag mein Gebet halten, auch wenn ich in die Löwengrube geworfen werde. Und interessant ist, die Löwen hatten keinen Appetit, als sie seinen himmlischen Geschmack rochen. Da ging nichts ab. Sadrach, Mesach, Abednego in der Bibel, sie haben gesagt, wenn die Regierung sagt, wir sollen dieses Standbild anbeten, wir beten diesen Götzen nicht an. Wir werden es nicht tun. Dann hieß es, sie werden verbrannt im Ofen. Dann haben sie gesagt, werden wir verbrannt, dann kommen wir in den Himmel. Aber Gott kann uns aus diesem Ofen retten. Das ist eine Haltung. Sie haben gesagt, kann passieren, aber wir glauben, dass Gott uns erretten kann raus. Und ihr wisst, wie es geschehen ist, sie wurden daraus errettet. So könnte ich euch viele Beispiele noch sagen. Hebräer 13,5 sagt, euer Lebenswandel sei frei von Geldgier. Begnüget euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, aufgeben und niemals verlassen. Dort steht eigentlich im Grundtext, ich will dich nicht aufgeben. Hast du das gewusst? Gott will dich, wenn du Jesus angenommen hast, nie aufgeben und nie verlassen. Auch wenn du dich verlassen fühlst, ist vielleicht Gott dir am nächsten. Am nächsten. Der Psalmist sagt, von oben, von unten, von allen Seiten umgibst du mich. Und wenn ich fliehe ans Ende der Erde, wirst du auch dort sein. Du fühlst es nicht immer, aber er hat das versprochen für seine Kinder. Ist schon schön, oder? Ist absolut schön. Ich habe es gemerkt, wo ich mal zu scharf Motorrad gefahren bin. Da bin ich ein bisschen geflogen durch die Luft. Und dann kam ich wieder runter aufs Motorrad. Schöner Flug war das. Und da habe ich gesagt, das muss schon Gott gewesen sein. Alle haben geschaut, haben gesagt, das kann doch nicht sein. Du müsstest eigentlich gebrochene Knochen und alles haben. Ich bin hochgeflogen. Da war ein Stahlseil. Diesem Stahlseil hat es mich gehalten, wieder runtergeflogen, habe dann mit den Knien den Tank vom Motorrad eingeschlagen, oder? Aber meine Knochen, die waren nicht gebrochen, nichts. Da muss Gott mitgeflogen sein. Das kann gar nicht anders. Das kann gar nicht anders sein. Dann haben wir das Letzte, wo wir jetzt zum Schluss kommen müssen, ist in Markus 9, 23. Und 24. Dort wissen wir, hat ein Mann einen Bub gehabt und der hat sich immer ins Feuer geworfen. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater den Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszulassen von meinem Unglauben. Ihr merkt, wir können auch den Unglauben halten. Ich sehe so viele Aussagen von Christen, wo sie nicht den Glauben proklamieren, sondern den Unglauben proklamieren. Und der Mann hat das erkannt. Ihr wisst, in dieser Geschichte konnten die Jünger diesen Jüngling nicht retten von diesen bösen, unreinen Geistern. Und Jesus hat die Jünger gescholten und hat gesagt, wie lange muss ich bei euch bleiben? Könnt ihr noch nicht durch den Glauben so einen Jungen heilen? Und dann hat es Jesus getan. Aber er hat dem gesagt, alles ist möglich, wenn du nur glaubst. Das mag ganz ein kleiner Glaube sein. In deiner Nachbarschaft ist etwas, du solltest glauben. Vielleicht denkst du, das ist nicht für mich. Dann sag doch, es ist für mich. Ich werde den Glauben angehen. Jeremia, ich habe euch jetzt viele Stellen gesagt, die könnt ihr ja nachhören. 17, 7 bis 8, da steht geschrieben, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen. Die aber, die auf den Herrn harren, die am Herrn hangen, die in erster Linie an ihn glauben, das kann in Detail kleinen Sachen sein, praktisch, ganz praktischen Sachen, heißt es, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Kommen wir zum Schluss. Ich kann das jetzt nicht alles zitieren, aber Markus 16, 17 möchte ich euch nochmal sagen, habe ich schon oft zitiert, aber ich muss den mir fast täglich zitieren in Gedanken. Diese Zeichen werden die begleiten, die glauben, steht im Grundtext, oder gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das sind jetzt alles Texte der Bibel gewesen, die ich gelesen habe. Wenn ein Text nicht stimmt, kannst du mir das sagen. Aber ich möchte dich ermutigen, jetzt mit diesem Text, Glaube, dass Jesus Werke tut durch dich. Glaube Gottes Wort und handle danach. Glaube, dass Jesus deine Sünden vergibt, wenn du noch Sünden im Leben hast, wenn du sie ihm bringst und bekennst, dass er sie vergibt und dass sie vergeben hat. Die Vergangenheit, ich sehe so durch die Reihen, beschäftigt noch viele. Manche sind bitter aufgrund der Vergangenheit, was geschehen ist. Vielleicht wurde ein Erbe dir gestohlen. Vielleicht wurdest du unrechtmäßig behandelt. Vergib, ich muss mir immer wieder sagen, fast täglich, ich will meinen Brüdern und Schwestern vergeben, wie Jesus mir vergeben hat. Und er hat mir alles, hat er mir erlassen. Alles, kaum kann ich es fassen. Einfach alles. Was ist alles? Alles. Weißt du, was alles ist? Alles. Ja. Und es gibt viele, die gehen mit den Sünden, mit einem Korb zu Jesus, gell? Und das machen sie, sie nehmen den Korb wieder mit und sorgen sich weiter. Ja, glaube an Zeichen und Wunder in deinem Umfeld, in diesem Tal. Glaube, dass dieses Tal von Gott auserwählt ist, sich an Europa zu offenbaren durch außergewöhnliche Zeichen und Wunder, damit die Lügen Satan, die überall durchgehen, durch Regierung, durch Vereine und so weiter, keine Macht mehr haben. Glaube daran und proklamiere es. Glaube, dass Gott einfach das, was er versprochen hat für dieses Tal, auch tut. Amen. Glaube, dass Gott dich liebt und es gut mit dir meint. Willst du das glauben? Amen. Dass Gott es gut mit dir meint. Wer will das aufrichtig vor Gott bekennen? Herr, beweise es so mächtig, dass sie es fast nicht mehr aushalten. So gut, Herr. Dass Jesus deine Kinder und Großkinder alle retten will. Glaub es. Glaube, dass bei Gott, ich zitiere, was ich schon zitiert habe, kein Ding unmöglich ist. Wollen wir beten? Herr, diese Welt ist voller Angst, voller Furcht. Wenn man auf die Menschen hört, weiß man nicht mehr, wie leben, dass es richtig sein soll. Aber du hast uns einen Maßstab gegeben. Du hast immer noch gesagt, deine Sonne und deine Sterne befiehlst du. Du bist der Gott, der uns gesegnet hat in Europa. Du bist der Gott, der diesen Segen auch schützt. Und du bist der Gott, der kämpft gegen die Räuber des Segens von diesen christlichen Ländern, Herr. Wir ehren dich. Wir ehren dich, dass du jetzt Menschen, die in Angst sind, Menschen, die in Sorge sind, mächtig berührst. Ich sehe eine jüngere Frau, die innerlich leidet, oft bedrückt ist. Du möchtest das gar nicht. Und das Leben liegt schwer auf dir. Und Jesus sagt, ich komme. Ich hab's gesehen. Und ich will deine Lasten tragen. Du musst sie nicht mehr tragen. Heute, wenn du nach Hause kommst, wird sich die Umwelt verändern. Und du wirst erkennen, meine Liebe und meine Güte. Und deine Familie wird es auch erkennen. Und du wirst staunen über die Größe Gottes und du wirst eine Frau nach dem Herzen Gottes werden, wenn du all die Wunder siehst, die ich dir offenbare. Sei nicht verzagt. Mach dir keine Vorwürfe mehr. Lass los. Lass los von deiner Selbstanklage. Lass los von deiner Vergangenheit. Du kannst sie eh nicht mehr wiederholen oder verbessern. Übergib sie mir. Aber ich schaffe etwas ganz Neues, sagt der Herr. Ich schaffe etwas Neues. Ich schaffe etwas Neues. Es scheint mir sowieso auf dem Herzen. Durch den Glauben müssen einige Vergangenheit abgeben. Zwischenmenschliche Beziehungen, Verletzungen, auch wenn du Recht gehabt hast. Ich habe so oft Recht gehabt in meinem Leben, aber es hat mir nichts genützt. Ich muss es ablegen, jede Rechthaberei. Muss es sagen, Jesus, du bist zuständig fürs Richten und für Strafen und Zurechtweisen. Ich kann es nicht, ich bin nicht autorisiert dazu. Lass los. Lass los. Es steht über diesem Gottesdienst ganz mächtig. Lass los, lass los. Die Menschen, die dich einfach schlecht gemacht haben, beschädigt haben, vielleicht bis in die Ehe hinein, lass los und vergib. Ich kenne eine Frau, die leidet schrecklich, weil sie ihrem Mann nicht vergeben kann, was vor 20, 30 Jahren geschehen ist, nicht vergeben will eigentlich. Aber es loslassen, wir haben kein Recht, wir sind nicht besser, wir sind allein auf die Gnade Gottes angewiesen, so sollen wir auch einander vergeben. Einander wieder in die Arme schließen und ein neues Fest beginnen, gemeinsam mit Gott. Halleluja. Hu shakapra sepo tora tamara la gosso mosti pare sendo loro e la tua sia cateva da dia da para e la gottosso ya sondo pocor. Halleluja, 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 ere sei Jesus.